Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung.
Willkommen zu diesem Podcast. Heute geht es um ein Thema, was immer mal wieder in Wellen hochschwappt, nämlich es geht um Agenturauswahlverfahren, speziell um Pitches. Und dazu bin ich mit Dora Obsinde verabredet, die ist CCO bei Ogilvy. Hallo Dora.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Das geht mir genauso. Du hast dich ja schon mal halb öffentlich oder öffentlich bei LinkedIn oder auch bei TikTok zum Thema Pitches geäußert. Magst du das nochmal zusammenfassen? Es kommt jetzt nicht zu der ganz, ganz großen Überraschung, das darf ich schon mal sagen.
Ja, ich glaube, der Post oder die Posts, auf die du konkret ansprichst, da ging es mir darum, dass ich glaube, dass der Pitch und vor allen Dingen der unbezahlte Pitch eigentlich
das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht.
Nee, das gibt's gar nicht.
Keine unbezahlten Pitches. Entschuldigung.
Nee, stimmt, das habe ich mir ausgedacht. Dass Pitches und vor allen Dingen auch unbezahlte Pitches meiner Meinung nach irgendwie der schlechteste Weg sind und vielleicht sogar auch der ineffizienteste Weg sind, einen Agenturpartner zu finden. Jetzt mal aus einer Kundenbrille, Kundinnenbrille geguckt und die meisten Jahre meiner Karriere war ich auf Client-Seite tatsächlich unterwegs. Und wenn ich jetzt quasi aus Agenturseite gucke, dann ist es so, dass ich tatsächlich noch nie erlebt habe, dass die Idee, die da so im Pitch präsentiert wird, man kommt da so, ne, mit 2, 3 Routen und hat ja teilweise echt Sachen bis zum Ende ausgearbeitet. Da gibt's einen Film, den du schon mitbringst, und da gibt's Motive, die du mitbringst, und da gibt's Copy, die du mitbringst. Ich habe noch nicht erlebt, dass
Entschuldigung, das ist doch der komplette Wahnsinn, dass Agenturen genau das tun, dass sie Werbemittel oder wie man es auch immer nennen mag, bis zum Ende ausdefinieren, im Sinne von, du hast es eben schon gesagt, dass der Film fantastisch ist. Wie kommst du dazu?
Ich bringe ganz kurz den Satz zu Ende und dann lass uns drüber reden, wie es dazu kommt. Ich habe nicht erlebt, dass diese Idee dann tatsächlich auch so genommen und executed wird. Also zwischen, ich suche mir die Agentur aus und ich möchte die, weil mir diese Idee gefallen hat, und das Ding geht live, da liegen ja einige Monate trotzdem immer dazwischen. Und wenn man dann zusammen angefangen hat, dran zu arbeiten, dann verändert sich das eh immer nochmal, wegen vielen verschiedenen Faktoren. Und am Ende, 6 Monate später, geht was ganz anderes live als das, was ich gepitcht habe. Aber aufgrund dieser Idee, die ich da gesehen habe, habe ich eine Agentur ausgesucht. Und ist vielleicht ein schrecklicher Partner, weil ich mir alle anderen Sachen nicht angeguckt habe. Wie es dazu kommt,
ganz kurz dass wir... Beantworte erstmal diese Frage. Ich habe schon gleich die nächste. Entschuldigung.
Wie es dazu kommt, dass wir Kreation in so einer Tiefe mitbringen, ist, glaube ich, 2 Dinge, die mir dazu einfallen. Das eine ist, glaube ich, schon auch Competition. Im Sinne von, wir treten jetzt gegen 2, 3, 4 andere Agenturen an. Also wollen wir natürlich zeigen, was wir können. Und deswegen wollen wir auch in einer bestimmten Tiefe zeigen, was unser Vorschlag ist für diesen Kunden, diese Kundin. Und auf der anderen Seite, und das ist vielleicht ein bisschen ein touchy Thema, aber die Kunden und Kundinnen, mit denen wir zu tun haben, sind in den seltensten Fällen kreativer. Wir haben sehr oft mit Marketingleuten zu tun, die aus einer anderen Disziplin kommen, die andere Kompetenzen haben und dann plötzlich mit uns über Kreation reden sollen. Und das heißt, es ist sehr oft notwendig, dass ich eine Kreation sehr weit vorantreibe, dass wir eine Gesprächsgrundlage haben, wo wir uns verstehen und anfangen können zu verhandeln. Das ist was anderes, wenn ich jetzt hier ins Office rauslaufe und zu einem anderen Kreativen sage, hey, ich habe da so eine Idee und ich finde, wir könnten dann so, und dann fliegt da ein Hund durch die Luft und der Hund, der hat dann ein Spielzeug im Mund, und dann taucht die Tagline auf und dann sagt der andere Kreative, ja, ich sehe es, let's go. Ein Marketingmanager, der vielleicht aus einer Performance-Welt kommt oder aus einer Analyse-Welt kommt, dem muss ich vielleicht 2, 3 Sachen mehr geben, dass er oder sie auch sieht, was ich sehe, und dann fangen wir an, drüber zu reden, ist das gut oder ist das schlecht, wollen wir das machen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir dann doch eine relativ hohe Dichte an Material auf einem hohen Exekutionslevel mitbringen, damit man uns versteht.
Kann man denn dieses in der Tiefe zeigen, was ja auch nochmal massiv Arbeit macht, wäre denn das sinnvoll, das zurückzuschneiden, oder wie siehst du die Notwendigkeit hier?
Ich glaube, das kann man kürzer und kleiner machen. Und ich glaube, dass es ja eigentlich in einem Pitch-Prozess, vor allen Dingen, wenn es zum Beispiel darum geht, wirklich eine Lead-Agentur zu finden, mit der man dann die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre arbeitet, eigentlich geht es ja darum, rauszufinden, ist das ein Partner, eine Partnerin, mit dem ich richtig gut arbeiten kann? Verstehen wir uns? Haben wir die richtige Chemistry? Haben wir den gleichen Angang? Versteht diese Agentur meine Strategie oder hat sogar noch Input zu meiner Strategie und kann mein Unternehmen besser machen? Das ist ja eigentlich, was ich suche, wenn ich zum Beispiel eine Lead-Agentur suche. Mhm. Ich suche jemanden, mit dem ich gut zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, dass der Marker für eine gute Partnerschaft eben nicht ist, diese eine Idee, die schön ausgesehen hat im Pitch. Es geht um ganz andere Dinge und deswegen glaube ich schon, dass man so einen Pitch-Prozess viel besser machen kann, wenn man sich eben auf Chemistry, Herangehensweisen, Teamdynamik, das Miteinander konzentriert, weil die Idee, die erarbeiten wir doch eh zusammen im Prozess. Das ist ja ganz normal, dass die vielleicht noch nicht perfekt ist, wenn ich das erste Mal auf deiner Marke arbeite, aber dass ich die vielleicht richtig gut machen kann, wenn wir uns 3 Monate kennengelernt haben. Deswegen auf jeden Fall gibt es Wege, diesen Prozess besser zu machen.
Mhm. Aber in Chemistry-Meeting oder wie man zusammenarbeitet, und das war meine Frage, die sich eben angeschlossen hat, als du sagtest, ich engagiere diese Agentur wegen der Idee, da war meine Frage, naja, doch nicht nur, sondern auch, weil ich irgendwie die Leute gut finde, weil ich mit den Leuten gut klarkomme. Mhm. Und sowas sollte doch in jedem Fall auch Teil eines Pitch-Prozesses sein, dass man die andere Seite irgendwie versteht und sagt, die kann ich gut riechen oder nicht.
Mhm. Absolut. Und ich glaube, der Trend, das ist gerade, oder was ich so merke, ist, dass Clients so ein bisschen so tun, als machen wir hier so ein Chemistry-Ding und laufen durch so einen Chemistry-Workshop-Prozess. Und am Ende des Tages wollen sie dann doch in ihrer Abschlusspräsentation fertige Kreationen sehen. Und dann ist es doch irgendwie die eine Idee, in die sie sich verlieben, die Make or Break ist, wer jetzt den Zuschlag bekommt.
Mhm. Wenn ich mir so Pitch-Prozesse anschaue, was ich dann immer daneben noch merkwürdig finde, neben den Argumenten, die du eben genannt hast, ist so die Frage, wie viele Agenturen werden denn überhaupt eingeladen, landen am Ende auf der Shortlist? Inwieweit ist das für dich, für euch ein Kriterium, um überhaupt an einem Pitch teilzunehmen? Und wann sieht die Geilheit auf die Marke?
Also, was wir uns schon oder was schon auch oft ein Gespräch ist, wenn wir überlegen, steigen wir ein oder nicht, ist die Frage, gibt es hier eine reale Chance zu gewinnen? Is this real? Und das kann, da können die Gründe vielfältig sein, warum wir daran zweifeln. Es gibt tatsächlich Ausschreibungen, wo man das Gefühl hat, wollen die wirklich eine andere Agentur oder müssen die jetzt ausschreiben? Ist dieses Ding jetzt hier eigentlich schon gelaufen oder lohnt sich das hier anzutreten? Das ist tatsächlich eine Frage, die man sich auch stellt als Agentur. Und das andere Ding ist natürlich, hat das irgendwie eine mathematische Komponente. Okay, sind es 3 Agenturen drin, haben wir ein Drittel Chance zu gewinnen. Das ist, um wie viel Geld es geht. Den Invest, den wir machen müssen, um hier mitzuspielen, der ist so groß. Jetzt so an Stunden, die wir reinstecken müssen, um irgendwie was Gutes zu zeigen, lohnt sich das am Ende für uns? Und natürlich, wenn du weißt, es sind 5 statt 3 drin, dann sieht die Mathe ein bisschen anders aus und man überlegt zweimal, ob man mitmachen möchte.
Wie hat sich denn, und auch das hört man ja immer wieder, die Briefingqualität, du bist ja auch schon so ein paar Tage dabei, verändert?
Mhm. Wie gesagt, ich war vorher viele Jahre auf Kundenseite und habe mir Mühe gegeben, das müsste man jetzt meine Agenturen fragen, ob die happy waren mit meinen Briefings. Ich habe schon das Gefühl, dass oft Sachen nicht so ganz zu Ende gedacht sind. Also ich glaube, du hast, wenn wir jetzt wirklich über schlechte Briefings reden, du hast so die Sorte Briefing, wo Sachen nicht zu Ende gedacht sind, wo das passiert auch voll oft, wenn verschiedene Abteilungen zusammen briefen und dann jeder da so ein bisschen reinschreibt, was er oder sie braucht. Und dann hast du so eine ganz komische Gemengelage, wo du als Agentur erstmal so ein bisschen überfordert bist und denkst, was wollt ihr denn jetzt alles? Und du richtig rauslesen kannst, ah, okay, die Abteilung will das, die andere Abteilung will das, die anderen wollen das. Das ist der eine Teil, wo es echt schwierig wird, so ein Briefing zu bearbeiten, wo Leute vielleicht gar nicht zu Ende gedacht haben, dass ein Briefing schon auch irgendwie eine Abmachung und eine Absprache ist und eine Guidance und es total wichtig ist, dass es gut gemacht ist. auch für die Kunden, ne? Dass du am Ende bekommst, was du möchtest, das hängt total davon ab, wie ordentlich dein Briefing ist. Und auf der anderen Seite gibt es so ein Element, das passiert total oft im Pitch-Prozess, dass Kunden und Kundinnen denken, es wäre irgendwie gut, uns Dinge zu verheimlichen. Ich glaube manchmal also quasi nicht böswillig, sondern so ein bisschen ich glaube, in dem Spirit, das wäre irgendwie gut für Kreativität. Das sage ich euch jetzt nicht. Oder den Teil der Strategie, den zeige ich jetzt mal noch nicht. Da will ich mal wissen, was ihr denkt. Oder ja, wir haben schon irgendwie eine Tagline, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Und dann merkst du aber im Prozess relativ schnell, nee, wäre jetzt halt doch wichtig gewesen, dass wir nicht im Dunkeln stochern. Wenn du schon was hast, was du toll findest, ist doch super, teils mit deiner Agentur, dann lass uns gucken, ob wir damit weitermachen oder ob wir es besser machen, aber dann haben wir den gleichen Startpunkt zusammen.
Also bei dem ersten Punkt, den du eben genannt hast, kommt es dann auch nochmal drauf an, wer ist denn hier überhaupt im Lead und wessen Einfluss sozusagen ist wie groß. Und das gilt es dann natürlich auch im Rahmen des Pitch-Prozesses herauszufinden.
Mhm, voll.
Wie schwer ist das?
Oder lässt du das die Kollegen vom Account Management machen?
Nee, wir machen das schon zusammen. Das hat total damit zu tun, wie so ein Prozess abläuft, was auch so ein bisschen mit dem zweiten Teil von wie viel hält ein Kunde auch mal zurück zu tun hat. So, wenn man sich über einen Pitch-Prozess häufiger sehen kann und auch mal Fragen stellen kann und vielleicht auch mehrere Check-ins hat, kriegt man relativ schnell ein Gefühl dafür, okay, die Abteilung hat jetzt diese Ziele, diese Person hat diese Ziele. Ah, okay. Wer jetzt der Owner vom Projekt ist, das weiß man ja eh von Anfang an. Aber man kriegt so ein bisschen Gefühl für die Kundendynamik. Wenn du einen Prozess hast, wo du wirklich vielleicht sogar nur mit einem Procurement zu tun hast und die eigentliche Fachabteilung vielleicht wirklich nur einmal irgendwie siehst, dann ist es total schwer rauszufinden, worum geht's denn ja eigentlich? Was sind denn hier die Themen und Bedürfnisse, die vielleicht so ein bisschen between the lines sind?
Dann macht es doch überhaupt keinen Sinn, dass da so eine Kreativbude wie Ogilvy anrückt, wenn das Ganze so massiv einkaufsgetrieben ist, oder?
Jein. Ne? Also da kommt jetzt eine Fachabteilung, eine Marketingabteilung, eine Kreativabteilung und die sagen, naja, wir wollen jetzt die beste Kreation. Und diese drei Agenturen haben in der Vergangenheit Sachen gemacht, die für uns passen. Die wollen wir jetzt einladen. So, und eine davon ist halt Ogilvy. Okay, cool, dann sagt der Einkauf, super, let's go, wir starten mal. Und dann wird dieser Prozess aber quasi, da verstehe ich auf Kundenseite diesen Wunsch, dass man sagt, da sind Agenturen, die könnten zu mir passen, die möchte ich mir gern angucken. Okay, great. Und dann, ab einer bestimmten Größe Unternehmen, ab dann übernimmt der Einkauf. Und natürlich hat das so ein paar total unsinnige Momente, wo du halt mit jemandem sprichst oder verhandelst, der wirklich gar nichts mit der Materie zu tun hat.
Aber das ist ja dann nicht mehr dein Job, oder?
Nee, das ist nicht mehr mein Job. Das war es früher mal, als ich meine eigene Agentur hatte, war das auch Teil natürlich des Jobs. Aber jetzt ist das natürlich nicht mehr so.
Ja.
Wobei man natürlich, ich bin Teil der Geschäftsführung, wir unterhalten uns über diese Dinge und wir gucken natürlich zusammen auch über die Zahlen, die wir am Ende abgeben, aber in das direkte Verhandlungsgespräch geht natürlich jemand anders.
Ist es nicht frustrierend, dass man an so einer Stelle den Eindruck haben kann, dass Werbung, Kommunikation Commodity ist?
Werbung und Kommunikation ist eine Commodity, da bin ich okay mit.
Ist es nicht frustrierend?
Nee, nicht, für mich nicht. Ich glaube, dass sich da viele Kreative dran reiben und ich glaube, dass das oft auch den Schmerz des Kreativen, der Kreativen ausmacht. Viele von uns starten als gute KünstlerInnen. Wir konnten mal gut schreiben, gut malen, gut Musik machen, irgendwie sowas und treffen dann auf eine Realität, in der man seine Miete bezahlen muss und dann landen wir in der Kreativwirtschaft. Das ist auch völlig okay so. Und ich glaube, da muss man seinen Frieden schon irgendwann damit machen. Ich nenne uns gerne industrielle Kreative. Mein Job ist es, Kundenprobleme zu lösen und mein Job ist es, zu liefern. Ich habe nicht den Luxus zu warten, bis mich die Muse küsst. Wenn am Mittwoch die Präsentation ist, ist am Mittwoch die Präsentation und dann habe ich bis Mittwoch irgendwie was fertig. Deswegen an Kreation als Commodity störe ich mich nicht. Ich störe mich an Partnerschaften, die nicht auf Augenhöhe sind oder an Prozessen, die unsinnig sind. Das ist einfach für beide Seiten Quatsch.
Also Damit meinst du zum Beispiel eine Dominanz des Einkaufs, die ja, wir wissen, bis hin zu, das finde ich ja nun wirklich, dass das da wird es ja dann wirklich schwierig, bis zu Auktionen, Reverse Auctions gehen kann.
Mhm. Ja, genau. Da hat man dann, und das sind ja Prozesse wirklich bei so Reverse Auctions, sind ja meistens sehr große Kunden, da hat man dann schon monatelang gearbeitet und dann ist wirklich der Make-or-Break-Point, das kann ein 1.000-Euro-Schritt sein, ne? Wo man sich dann runterbietet und dann läuft eine Uhr ab und dann ist es ein Klick und dann ist das Ding gelaufen und man hat's oder man hat's nicht. Der Teil ist wirklich frustrierend.
Woran liegt es eigentlich, und du musst mir das ja sagen können, woran liegt es eigentlich, dass man teilweise Pitch-Prozesse hat, die ganz, ganz lang sind? Und wenn ich mir dann das Ergebnis anschaue, dann liegt es irgendwie ganz, ganz nah an der alten Kampagne, an dem alten Auftritt. Warum?
Du, ich glaube, du hast, also einerseits hast du, glaube ich, so Prozesse, wo du irgendwie 12 Monate lang im Prozess bist und am Ende kriegst trotzdem der Etathalter wieder und dann machen sie einfach die gleiche Kampagne nochmal.
Kommt ja bei der Deutschen Bahn auch vor, ne?
Kommt bei der Deutschen Bahn auch vor, genau. Also, ne, wir sind auch manchmal Profiteure exakt dieser Situation. Deutsche Bahn ist eine Relationship, die ist jetzt über 20 Jahre irgendwie mit Ogilvy. Und das ist super, aber natürlich, klar, man tritt in so einer Ausschreibung an und dann kann der Kunde entscheiden, will ich was ganz anderes machen, das kann ja die Entscheidung sein, oder man sagt, ey, ich möchte weiter mit der Agentur arbeiten, wo ich weiß, was ich habe und wo ich irgendwie gute Relationships habe. Das ist ja grundsätzlich auch fair. Was nicht so, aber um auf deine Frage zurückzukommen, wieso ist man 12 Monate im Prozess und dann ist die Kampagne trotzdem gleich? Ich glaube, da sitzen dann auch so die Manager, Managerinnen in so einer komischen Stakeholder-Konzernpolitik-Gemengelage, wo sie gucken müssen, wie sie sich da durchnavigieren. Und plötzlich haben irgendwie 10 Leute eine Meinung zu der Kampagne, die du machst. Und dann sitzt da noch ein Brandmanager dabei, der sagt, nee, so kannst du aber nicht. Und plötzlich machen wir eine Entscheidung bei Committee und das für Kreation nie gut. Und deswegen hast du am Ende die gleiche Kampagne wie vorher.
Ich habe letztens die große Beschwerde gehört, dass Kunden für Entscheidungen ewig lang brauchen und sie sich nichts trauen. Das ist jetzt mal die Kurzzusammenfassung. Würdest du das ähnlich sehen?
Ja, doch. Da kann ich mitgehen, ja. Ich glaube, das stimmt nicht für alle Kunden. Wir kennen alle Marken irgendwie, die wir toll finden. Und ich glaube, da wird es ja super spannend und ich denke, das ist oft der Denkfehler. Dinge, die wir super toll finden, Dinge, die wir, wo wir sagen, das ist so aufregend, das will ich meinen Freunden per WhatsApp weiterleiten, das will ich auf Social Media teilen, davon will ich bei meinem nächsten Dinner Leuten erzählen. Dinge, die in diese Kategorie passen, sind by definition anders und frisch und outstanding. Du hast noch nie zu deiner Ehefrau gesagt, guck mal, hier ist eine Werbung, die ist genau die gleiche wie die anderen 10, die ich heute gesehen habe. Das passiert nicht. Die Dinge, die wir als Menschen toll finden, sind besonders. Und ich glaube, sich da so ein bisschen auch als Kunde rein zu entspannen und mitzugehen und zu sagen, ich muss nicht immer vorsichtig sein, weil vorsichtig ist im Zweifelsfall auch saulangweilig.
Das ist aber, Entschuldigung, das ist aber auch Agenturgespräch, oder? Weil die Agentur ist es diejenige, die den Ärger, die den Shitstorm dann einfach nicht abbekommt, sonst ist der Kunde. Da haben Agenturen leicht reden. Sei mal ein bisschen mutiger.
Das kann man so sehen, das sehe ich aber nicht so, weil ich glaube, zwischen mutig sein und calculated risks in Kauf nehmen und Kreation machen, die interessant ist und besonders ist und Kreation machen, die Shitstorm-Potenzial hat, da ist richtig viel Platz und es gibt jede Menge Hebel, die dir eine gute Agentur auch aufzeigt und wo eine gute Agentur mit dir durchgeht. Gerade wenn wir über D&I-Themen sprechen und was ist sagbar und was ist nicht mehr appropriate. Wenn du eine gute Agentur hast, dann ist das vorbereitet und das sind keine Risiken, in die du einfach reintappst. Ich glaube, wenn du dir über diese Dinge keine Gedanken machst und einfach for the sake of it auf Shock Value gehst, dann mag das passieren. Ich glaube, dass das nicht passieren muss und du trotzdem Kreation machen kannst, die auffällt.
Weißt du was? Das ist einfach jetzt ein Schlusswort. Das war so schön. Da kann jetzt irgendwie danach gar nichts mehr kommen. Das ist ein Schlusswort.
Okay, works for me.
Ich bedanke mich für deine Zeit. liebe Doris.
Sehr gerne. Vielen Dank, Heiko.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.